Ich sing ein bisschen lauter, wenn der Feind mir gegenübersteht. Tun wir das? Tun wir das oder ist es vielleicht eine Ermahnung an uns selbst, was wir gerade eben gesungen haben? Vielleicht hat Petrus das auch gedacht. Dass es eher eine Ermahnung ist. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus Lukas 22. Da verhafteten sie ihn, Jesus, und brachten ihn zum Haus des hohen Priesters. Petrus folgte in großem Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Und eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und sie beobachtete ihn. Und schließlich sagte sie: Dieser Mann war auch bei Jesus. Und Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte: Du bist auch einer von denen. Du gehörst auch zu ihm. Nein, Mann, das bin ich nicht. Und etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer: Das muss einer der Jünger von Jesus sein. Er ist auch Galiläer. Aber Petrus entgegnete: Ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und er sah Petrus an. Da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn: Bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich.
Ihr Lieben, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, gehört zu den erschütterndsten, die uns eigentlich überhaupt in der Bibel berichtet werden. Petrus verleugnet seinen Herrn. Man könnte sagen, wenn er ihn nicht verleugnet hätte, hätte es Jesus auch nichts geholfen. Aber die Geschichte hat ja eine Vorgeschichte. Das kommt ja auch zum Ausdruck. Und diese Vorgeschichte ist heute unser Predigttext, aber die Vorgeschichte hat auch eine Vorgeschichte. Und die hat wieder auch eine Vorgeschichte und dazu gibt es noch eine Vorgeschichte. Und da fange ich jetzt an. Vor vielen, vielen hundert Jahren lebte eine Großfamilie im Land Kanaan, also ungefähr das heutige Israel. Und es hatte auch eine Vorgeschichte, aber die lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Und als in diesem Land Kanaan eine Hungersnot ausbrach, zog diese Familie nach Ägypten. Sie wurden dort mit Ehren und in Freuden aufgenommen. Das hat auch eine Vorgeschichte, die lassen wir jetzt auch unter den Tisch fallen. Und ihnen wurde ein Stück Land zugewiesen, wo sie leben konnten und wo sie Ackerbau und Viehzucht betreiben konnten, wo es ihnen gut gehen konnte. Und einige Zeit später, also ziemlich viel Zeit später, war aus der Großfamilie ein kleines Volk geworden. Und da sagten die Ägypter: Was passiert eigentlich, wenn wir mal Krieg führen müssen? Werden die uns vielleicht in den Rücken fallen? Und außerdem sind die auf den Gedanken verfallen, dass das auch billige Arbeitskräfte sein könnten. Das heißt, die Israeliten wurden versklavt und schrien in ihrer Not zu Gott um Hilfe. Und Gott hörte auch und sandte Mose und Aaron, der in Verhandlung trat mit dem Pharao der Ägypter, also dem König sozusagen der Ägypter. Und die Ägypter wollten aber das Volk Israel nicht ziehen lassen, nicht aus ihren Händen freigeben. Und dann gab es einige Ereignisse, die wir jetzt auch weglassen müssen. Und ganz am Ende sagte Gott durch Mose und Aaron zu dem Pharao: Wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, dann wird in diesem Land Ägypten jede Erstgeburt an Mensch und Tier sterben. Aber der Pharao sagte: Ach, das glaubst du aber selber nicht, und also wollte sich nicht darauf einlassen. Und da gab Gott Befehl, die Israeliten sollten Tiere schlachten, reine, junge Tiere, Zicklein, Lämmer, und sollten die alle an einem Abend aufessen. Die sollten sich richtig den Bauch vollhauen, Kräfte sammeln, und das Blut aber der geschlachteten Tiere sollten sie an die Türrahmen ihrer Häuser schmieren. Denn Gott hat gesagt, in dieser Nacht wird das geschehen, was ich angekündigt habe. Die Erstgeborenen in jeder Familie werden sterben. Aber nur in den Häusern, deren Türrahmen nicht mit Blut beschmiert ist. Und deshalb sind die Israeliten frei ausgegangen. Und als die Ägypter gesehen haben, was da passiert ist, haben sie gesagt: Geht endlich, geht, weil sie schon Angst bekommen haben, dass sie selber auch ums Leben kommen müssen. Und diese Befreiung, die damals geschehen ist, wurde oder wird bis zum heutigen Tag von gläubigen Juden gefeiert am Passafest. Das Passafest ist das Fest der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, ein Fest der Freude, ein Fest des Lobes Gottes, ein Familienfest. Und Jesus hat dieses Passafest natürlich auch gefeiert. Und wenige Stunden, bevor er sich festnehmen lassen hat, foltern, verurteilen, hinrichten lassen hat, hat er dieses Passamahl mit seinen engsten Vertrauten, den 12 Aposteln oder Jüngern, gefeiert. Aber er hat es nicht einfach nur gefeiert, sondern er hat dieses Mahl umgewandelt, neu gedeutet. Und er hat Brot genommen, also bei dieser Feier, da müssen ja ganz bestimmte Dinge zu sich genommen werden, was gegessen und getrunken wird, das ist genau festgelegt und was dazu gesprochen wird und so weiter. Und da gab es also auch Weißbrot, und er hat das Brot genommen, auseinandergebrochen und es seinen Schülern, Jüngern gegeben und gesagt: Hier, nehmt dieses Brot, esst es, das bedeutet ab jetzt mein Leib. Denn ich werde getötet für euch, um euretwillen, damit ihr frei werden könnt. Und dann nahm er den Kelch mit dem Wein und gab ihm den Kelch und sagte: Hier, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Das wird vergossen für euch zur Vergebung der Sünden. Bis dahin und kurz über Jesus hinaus war es ja so, dass immer noch Tiere geschlachtet wurden, immer für die Sünden der Menschen. Solange der Tempel in Jerusalem bestand, wurden dort Tiere geschlachtet, als Opfer für Menschensünden. Aber Jesus hat gesagt: Damit ist jetzt vorbei. Mein Blut, das reicht ein für alle Mal, trinkt alle aus diesem Kelch, das bedeutet mein Blut. Und das ist die Vorgeschichte zu unserem Predigttext. Während dieser Feier nämlich sprach Jesus: Simon, Simon, gemeint ist Petrus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt bist und dich mir wieder anvertraut hast, stärke deine Brüder. Da sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. finde, das ist eine erstaunliche Aussage. Der Satan hat sich euch von Gott erbeten. Nun habe ich keine Einblicke darin, was sich in der Himmelswelt so abspielt. Ich will deshalb auch gar nichts weiter dazu sagen, aber ich finde es schon erstaunlich, dass dem Satan so ein Anrecht gegeben wird und scheinbar Gott auch sich darauf eingelassen hat. Aber das Sieben, dazu kann ich nur doch ein bisschen mehr sagen. Der Weizen, wenn er geerntet wurde, der musste ja dann erstmal ausgedroschen werden, damit man an die Körner herankam. Und da waren viele Spelzen dabei und lauter Zeug, was man aber nicht in seinem Gebäck drin haben wollte. Der musste also dann noch getrennt werden. Und dankenswerterweise haben die damals mal ein Foto davon gemacht, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Man sieht, dass diese Weizenkörner durcheinander gewirbelt werden, durcheinander geworfen werden, um sie am Ende zu trennen von dem, was stört, was man nicht haben möchte. Und Jesus sagt nun, so wie die Weizenkörner gesiebt werden, durcheinander geworfen werden, so wird es auch euch geschehen. Und vielleicht kommt es jemandem von euch bekannt vor, sich zu fühlen wie ein Weizenkorn in so einem Sieb. Die Jünger sind gesiebt worden durch die Ereignisse, die Jesus zugestoßen sind. Das war schon nicht das, was sie erwartet hatten. Das hat sie durcheinander gebracht, durcheinander geworfen und hätte sie in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen erschüttern können. Aber auch uns kann es so gehen, dass wir wie Weizenkörner durcheinander geworfen werden. Durch Krankheitsnöte, Beziehungskonflikte, Verlusterfahrungen, Schicksalsschläge. Oder es passiert, dass durch einen Schicksalsschlag jemand nicht seinen Glauben verliert, sondern gewinnt, wie wir heute gehört haben, wunderbarerweise. Und Jesus sagt jetzt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube, dass dein Vertrauen nicht aufhöre. Diese Bitte von Jesus zeigt, worauf es ankommt. Er hat ja nicht gesagt, ich habe darum gebetet, dass der Satan euch nicht durcheinanderwerfen darf. Er hat nicht gesagt, ich habe darum gebetet, dass das an euch vorübergeht, sondern dass euer Vertrauen nicht aufhört. Und Vertrauen heißt, mit einer Ewigkeitsperspektive leben zu können. Über dieses Leben hinaus mit allem, was es bringen kann, an Leid, aber auch an Freude. Und Jesus hat selbst für den Petrus gebeten und ich glaube, wir gehen nicht so weit, wenn wir sagen, Jesus bittet auch für dich und für mich. Es ist vielleicht ein bisschen naiv, sich vorzustellen, dass Jesus neben dem Vater auf dem Thron sitzt und bittet, ach Vater, guck doch mal da, die arme Schwester, bitte hilf doch oder mach doch, dass das Vertrauen von dir nicht aufhört. Das ist naiv. Aber ist das schlimm? Und gibt es nicht Situationen in unserem Leben, wo gerade solche einfachen Bilder uns helfen, durchzuhalten, uns tragen zu lassen? Das ist kindliches Vertrauen. Und Jesus hat ja gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Jesus bittet auch für dich. Wenn du gesiebt wirst, durcheinander geworfen. Und manche dieser Leiterfahrungen, die gehen ja vorbei, zum Glück. Aber manche bleiben auch, gerade Krankheiten oder Verluste, die wir im Leben erleiden. Manches bleibt auch. Und es geht nicht darum zu sagen, ich möchte davon befreit werden. Und das kann man natürlich sagen, aber das Gebet Jesu geht darum, dass unser Vertrauen bleibt. Dass wir die Ewigkeitsperspektive behalten können in dem Leid. Und nun Petrus, der widerspricht. Und er sagt, ach was, ich gehe mit dir in Gefangenschaft, wenn es sein muss, ja, in den Tod. Und ich bin überzeugt, der hat das in dem Moment geglaubt. Der hat das wirklich gedacht. Aber dann geschieht es eben doch. Dabei muss man ja sagen, das ist ja schon mutig gewesen, dass er überhaupt dahin gegangen ist. Der Judas gehörte ja nicht mehr dazu. Da waren also 11 Leute, die dafür noch in Frage gekommen wären. Und er war der Einzige, der wirklich dahin gegangen ist und wirklich sehen wollte, was passiert denn jetzt mit Jesus? Das ist doch schon mutig gewesen. Aber ganz so weit hat sein Mut dann eben doch nicht gereicht und er verleugnet oder er leugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Und dann geschieht es, was Jesus angekündigt hat, der Hahn kräht und Jesus sieht ihn an und er weint bitterlich. Das kann ich gut verstehen. Er weint, weil er beschämt ist. Abgrundtief. Und er weint, weil er enttäuscht ist von sich selbst. Als Jesus dem Petrus das angekündigt hat, du wirst mich noch in dieser Nacht 3-mal verleugnen, da wird der Petrus sich sein Teil gedacht haben. Und er hat ja auch immer zu Jesus gestanden. Bei all den Auseinandersetzungen, da war er ja dabei. Und da hat er nicht gekniffen, nehme ich an. Da waren sie eine Gemeinschaft miteinander und er hat immer zu Jesus gestanden. Und da hat er gedacht, das wollen wir mal sehen. In einer Nacht, oder das ist ja nur diese eine Nacht, da werde ich dich bestimmt nicht verleugnen. Und als es dann geschehen ist, dann hätte ja Petrus auch denken können, Mensch, das gibt's doch nicht. Da hat Jesus wieder recht gehabt. Das ist wirklich der Heilige Gottes. Ich sogar habe ihn verleugnet und er hat es vorher schon gewusst. Wunderbar, wer er ist. Aber das kann er in diesem Moment nicht, weil er von sich selbst so enttäuscht ist, weil er so beschämt ist, er hatte doch auf sich selbst vertraut. Er hat doch gedacht, ich doch nicht, mir passiert das doch nicht. Ich habe doch immer zu ihm gestanden. Vielleicht könnte man das auch bildlich auffassen. Jesus war da vorne bei den Soldaten und Petrus war eben nicht mehr so ganz in seiner Nähe bei ihm. Und er war quasi der Schutz von Jesus nicht mehr da. Oder hat er zumindest so empfunden. Und das ist ein Bild auch für uns, dass wir an Jesus dranbleiben müssen. Dass es auf die Nähe zu Jesus ankommt, auf die Gemeinschaft mit ihm, damit wir standhalten können, wenn es darauf ankommt, dass wir nicht versagen, dass wir tun, was richtig ist, dass wir tun, was Gott von uns möchte. Es kommt auf Vertrauen an, auf Nähe zu ihm. Es kommt auf Vertrauen an, aber eben nicht auf das Selbstvertrauen, sondern auf das Gottvertrauen. Und Gottvertrauen bedeutet, es gibt Vergebung. Es gibt einen Neuanfang nach dem Fall. Und manchmal dauert es sehr, sehr lange. Vielleicht, weil man von sich selbst so enttäuscht ist, dass man meint, Gott kann mich ja gar nicht mehr mögen. Aber Jesus hat für dich gebeten. Und man kann neu anfangen und sich selbst auch vergeben. Und indem Jesus dem Petrus angekündigt hat, wenn du umgekehrt sein wirst und ihm schon den Auftrag gegeben hast, stärke deine Brüder und die Schwestern sind natürlich auch mit gemeint gewesen, hat er ja eigentlich die Vergebung schon angekündigt. Gottvertrauen bedeutet, zu glauben und damit zu leben, es gibt Vergebung. Und Gott vertrauen heißt auch zu erkennen, es gibt Größeres als mich selbst. Wir Menschen sind ja so angelegt, vielleicht oder wie auch immer, es ist jedenfalls so, dass jeder von uns und jeder Mensch auf der Welt den Eindruck hat, das Zentrum des Weltgeschehens zu sein und alles andere passiert ringsherum. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach nicht genug Weitsicht haben. Und so ging es dem Petrus natürlich auch. Aber bitte, liebe Leute, was ist denn da gerade geschehen? Jesus, Gottes Sohn, der Mensch gewordene Gott, ist bereit, sich als ein Verbrecher hinrichten zu lassen und sein Blut zu vergießen, zur Vergebung der ganzen Menschheit, aller Sünden, die jemals begangen werden können. Und da hat der Petrus, ja, bitteschön, versagt. Aber was ist das schon im Angesicht dieses weltumstürzenden Ereignisses, was da gerade geschieht? Gottvertrauen heißt auch, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Es gibt viel Größeres als mich. Und Gottvertrauen heißt auch, zu wissen und zu glauben und zu erwarten, es gibt Veränderung. Paulus hat mal geschrieben, lasst euch verwandeln. Es geht nicht darum, dass wir uns Mühe geben und sehen, dass wir irgendwie bessere Menschen werden. Lasst euch verwandeln. Und Petrus selber ist ja ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, denn es ist zumindest überliefert, dass Petrus selbst sein Leben am Kreuz beendet hat. Es gab eine Zeit, wo er mutig zu Jesus gestanden hat, zu dem Auftrag, den er erhalten hat. Und er hat gegenüber dem führenden Juden gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ist mit ihm etwas passiert. Der ist verändert worden. Veränderung ist möglich. Und bei ihm ist es eine große Veränderung gewesen. Er hat auch einen großen Auftrag gehabt. Bei uns ist das alles ein bisschen kleiner vielleicht, aber es ist möglich. Und wir dürfen es erwarten und wir dürfen es von Gott erwarten. Ohne Selbstvertrauen. Nicht zu sagen, ja, ich kann mich ändern mit Gottes Hilfe. Nein, Gott kann dich ändern, wenn du willst und es zulässt. Die Jünger wurden gesiebt und manche von uns, oder vielleicht muss man sagen, die meisten von uns haben solche Erfahrungen, gesiebt worden zu sein oder zu werden, nicht versiebt, sondern gesiebt und geliebt. Das ist ein schönes Wortspiel, das der Olli erfunden hat. Herzlichen Dank dafür. Gesiebt und geliebt, Jesus bittet für dich und hat für dich gebetet, dass dein Vertrauen nicht aufhört oder wiederkommt, wenn du es verloren hast. Und es geht darum, auf ihn zu vertrauen und nicht auf uns selbst. Denn wer auf sich selbst vertraut, erleidet Schiffbruch. Und wer sich selbst so wichtig nimmt, erleidet Schiffbruch. Und Jesus selbst sorgt dafür, dass unser Vertrauen nicht aufhört. Und dass wir in unserem Leben die Ewigkeitsperspektive behalten können. Und an uns liegt es, in diesem Vertrauen zu bleiben und zu leben, Vergebung anzunehmen, demütig zu sein, uns von Gott verändern zu lassen und in allem ihn zu lieben, in allem ihm zu dienen. Amen.